ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jessi Wellmer und Romy Hiller.
Herzlich willkommen zum Wochenstart.
Einen schönen guten Abend auch von mir.
Die Zeit drängt, nicht nur innenpolitisch diese Woche, dazu später, sondern auch was den US-Plan für die Ukraine angeht. US-Präsident Trump würde den Krieg in Europa am liebsten bis zum amerikanischen Feiertag Thanksgiving, diesen Donnerstag, beenden. Nur das 28-Punkte-Papier, das vergangene Woche bekannt wurde, wollen weder die Ukraine noch die großen europäischen Länder akzeptieren. Die Ukraine und die USA verhandeln den sogenannten Friedensplan gerade neu und sind damit noch nicht fertig. Und auch die Spitzen Europas drängen auf Veränderungen zugunsten der Ukraine. Shafak Larai.
Freedom, Freiheit steht auf dem Michaelsplatz in Kiew. Und Freiheit und Frieden ist das, was die Menschen sich hier wünschen. Larissa Froll hat sich in die Hauptstadt gerettet, weil ihre Heimatstadt unter Beschuss steht. Ihr Sohn kämpft an der Front. Nichts wünsche sie sich mehr als Frieden. Doch Trumps Plan mache sie wütend. Ich fühle mich erniedrigt. Eine Abwertung unserer Nation. Es fühlt sich an, als würden sie unser Land zerstören wollen. Russland hat das gemacht und jetzt macht Trump da mit. Das ist falsch. Zerstört haben russische Drohnen letzte Nacht wieder die Stromversorgung in mehreren Landesteilen der Ukraine. Mindestens zwei Frauen wurden bei den Angriffen getötet. Tausende Kilometer weiter südlich, in Angolas Hauptstadt Luanda. Eigentlich ist EU-Afrika-Gipfel. Eigentlich geht es um die Beziehung zwischen Afrika und der EU. Doch Afrika muss warten. Bevor der Gipfel losgehen kann, kommen die Spitzen der EU zusammen. Nach den Verhandlungen gestern in Genf etwas Erleichterung. Offenbar ist es gelungen, Trumps Plan zu entschärfen. Details sind zwar bisher nicht bekannt, aber Bundeskanzler Merz erklärt, wo aus EU-Sicht Änderungen zwingend seien.
Dazu gehört, dass die Ukraine nicht zu einseitigen territorialen Konzessionen gezwungen werden darf. Die Ukraine muss sich auch in Zukunft wirksam gegen Aggressionen zur Wehr setzen können. Und dazu braucht sie starke Streitkräfte und belastbare Sicherheitsgarantien der Partner.
Und während dann der eigentliche Gipfel in Luanda beginnt, bei dem die Partnerschaft mit Afrika im Mittelpunkt steht, kommt eine erste Reaktion aus dem Kreml. Der außenpolitische Berater von Putin, Juri Uschakow, spottet über den europäischen Plan, nennt ihn nicht konstruktiv und fügt hinzu, uns passt das nicht. Der Druck auf Präsident Selenskyj ist immens. Ihm muss es gelingen, die USA an der Seite der Ukraine zu halten. Wir befinden uns in einem kritischen Moment und arbeiten eng mit den Vereinigten Staaten, europäischen Partnern und vielen anderen zusammen, um Schritte zu definieren, die Russlands Krieg gegen uns beenden. Der schnelle Erfolg, auf den Trump drängt, sei jedenfalls unrealistisch, so Merz.
Das ist ein mühsamer Prozess, der wird in dieser Woche allenfalls kleinere Schritte vorangehen. Ich rechne nicht damit, dass es in dieser Woche zu einem Durchbruch kommt.
Wohl kein Durchbruch, aber zahlreiche Gespräche, die diese Woche prägen werden.
Christian Feld beobachtet den Gipfel in Luanda in Angola und auch die Gespräche über die Ukraine. Christian, was wollen die Europäer bewirken, also ganz konkret, und wie optimistisch sind Sie, dass das auch gelingt?
Also ich glaube, auf EU-Seite gibt sich niemand der Illusion hin, dass man den Verhandlungen oder dem US-Papier jetzt den eigenen Stempel aufdrücken kann. Aber es könnte ja schon helfen, wenn man aus EU-Sicht sich die schlimmsten Dinge rausverhandelt oder verändern kann, wenn es zum Beispiel um mögliche Gebietsabtretung geht oder eine mögliche zukünftige Truppenstärke der Ukraine. Die EU schaut aber auch auf die eigenen Interessen, hat immer gesagt, wir wollen da eingebunden werden. Und es sieht wohl jetzt so aus, dass da, wo unmittelbar EU-Interessen betroffen sind, dass man da dann mitreden soll. So weit, so optimistisch. Allen ist aber auch klar, es kann wieder Wendungen geben und Überraschungen bei solchen Verhandlungen. Und am Ende entscheiden eben zwei Männer, der US-Präsident Donald Trump und Russlands Präsident Putin, die nachweislich unberechenbar sind.
Wir haben es ja gerade gehört, aus Moskau heißt es, man halte die Änderungsvorschläge der Europäer für nicht konstruktiv. Also nochmal mit Fokus darauf, wie sehr befindet sich die EU mittlerweile in der Außenseiterrolle?
Ja, dass man aus Russland und von Putin und seinem Umfeld, dass man da jetzt keine Lobeshymnen erwarten darf, das ist sowieso jedem klar. Aber Stichwort Außenseiterrolle, ja, die EU saß lange nun wirklich nicht im Zentrum dieser Verhandlungen. Aber jetzt gibt es die Hoffnung auf EU-Seite, dass man jetzt so eine Art Dreierbündnis hat, dass man eine gemeinsame Position hat von EU, USA und von Ukraine, dass das dann Druck ausüben könnte auf Russland. Und der deutsche Bundeskanzler sagt, Russland muss jetzt an den Tisch.
Christian, die Lage für die Ukraine ist prekär, gerade jetzt zu Beginn des vierten Kriegswinters. Glaubt die EU an einen einigermaßen schnellen Durchbruch?
Ja, wir haben ja eben im Film gehört, was Friedrich Merz da gesagt hat und wie er da quasi die Erwartungen für die weiteren Verhandlungen auch runtergedämpft hat. Und wenn wir dann darauf schauen, wie sich die EU vorbereitet, um die Ukraine für die kommenden zwei Jahre zu unterstützen, auch finanziell oder vor allem finanziell, dann hat sie ja garantiert, dass man für 2026 und für 2027 die Finanzierung sicherstellen will. Und das gilt natürlich auch um das Thema Rüstungskäufe. Dann weiß man, das ist eine Langfristsache. Diese Finanzierung, wie die genau funktionieren soll, die ist noch nicht gesichert, soll jetzt, so der Wunsch, beim Dezember-Gipfel der EU gelöst werden. Und das würde der EU, der Ukraine dann auf jeden Fall eine Langfristsicherheit geben, zumindest finanziell.
Christian Feld, vielen Dank für diese Einschätzung. Dankeschön. Wichtige Männer, große Worte und ein riesiges Durcheinander. Was Trump und seine engsten Mitarbeiter in der Debatte um einen Friedensplan für die Ukraine in die Öffentlichkeit tragen, das wirkt teilweise so verwirrend, dass sogar Leute aus den eigenen Reihen irritiert reagieren. Bis hin zu Zweifeln daran, wer den Plan eigentlich aufgesetzt hat und ob nicht Russland dahinter steckt. Die Friedensverhandlungen gleichen eher einem Machtkampf im Weißen Haus. Über ein sonderbares Kapitel US-amerikanischer Außenpolitik, Gudrun Engel.
Donald Trump will Frieden in der Ukraine, sein außenpolitisches Ziel Nummer eins. Die Außenpolitik in der USA hat viele Gesichter, aber in letzter Instanz ist sie Chefsache. Putin will das auch beenden, das ist gut. Jetzt will er weiter Menschen töten, nicht gut, ich bin sehr unzufrieden mit ihm. Ich denke, Präsident Zelensky will es beenden, also jetzt ist der Zeitpunkt. Wir brauchen jetzt Frieden, hätte schon längst passieren müssen. Trump macht Druck. Mal mehr auf Russland, dann wieder auf die Ukraine. Immer abwechselnd. Klare Haltung oder Linie? Fehlanzeige. Amerikanische Außenpolitik ist nicht mehr ideologisch. Es gibt hier keine moralische Grundlage mehr. Es gibt kein Gut oder Böse. Das versuchen die Europäer zwar immer noch zu betonen, aber es gibt keine moralische Grundlage für Trump und schon gar nicht für Putin. Und diese Männer versuchen, sich in der Sache Gehör zu verschaffen. Individualisten mit wenig diplomatischer Expertise, dafür mit ausgeprägtem Machtanspruch. Vizepräsident J.D. Vance, der sein Vorrecht auf die nächste Präsidentschaft untermauern will. Er düpierte Zelensky im Februar im Weißen Haus. Ich finde, Sie sollten mal Danke sagen. Außenminister Marco Rubio, auch er hat Ambitionen auf das Präsidentenamt, verhandelte diese Woche in Genf mit Vertretern der Ukraine, sieht große Fortschritte. Wir sind viel weiter als noch heute Morgen oder jemals in diesem Prozess. Trumps enger Freund Steve Witkoff, wie der Präsident ehemals Immobilienmakler aus New York, ein Dealmaker, kein Diplomat. Ihm wird der sogenannte Friedensplan zugeschrieben. Und dann ist da noch General Keith Kellogg mit militärischer Erfahrung, der eigentliche Vermittler im Ukraine-Krieg. Er räumt jetzt aber seinen Platz. In den Vereinigten Staaten Verwirrung darüber, wer eigentlich welche Position vertritt. Rubio sagt meinen Senatorenkollegen etwas anderes als der Sprecher des Auswärtigen Amtes. Das Weiße Haus sagt wieder etwas anderes, der nationale Sicherheitsberater auch. Sie müssen uns erklären, was da abläuft. Dieser Vorschlag liest sich wie eine Wunschliste der Russen. Das Problem? Diplomatie erfordert langfristiges Denken und Vertrauen, nicht nur das Ziel, bilaterale Geschäfte zu machen. Das Ergebnis? Verunsicherung weltweit bei allen Partnern. Es wirkt, als würde Europa wirklich noch in einer Traumwelt leben. Sie wollen keinen Krieg mit Russland, aber sie sind gleichzeitig nicht bereit, irgendetwas zu unternehmen, um aktiv sicherzustellen, dass dieser Krieg nicht auf ihr Territorium übergreift. Die Ukraine kann ohne europäische Unterstützung, und ich meine nicht nur finanzielle Hilfen, nicht gewinnen. Insbesondere, wenn die Vereinigten Staaten sich aus diesem Prozess zurückziehen würden. So bleibt die US-Außenpolitik abhängig und getrieben von persönlicher Einflussnahme einzelner Akteure und wohl auch von der Laune von Donald Trump.
Gudrun Engel in Washington. Gudrun, die USA haben einen überarbeiteten Entwurf des Friedensplans angekündigt. Was passiert da gerade hinter den Kulissen?
Die Verhandlungen in Genf laufen tatsächlich weiter, allerdings auf Arbeitsebene. Das heißt, keiner der großen Verhandler ist mehr dabei. Marco Rubio ist zurückgekehrt in die Vereinigten Staaten. Aber auf Arbeitsebene wird eben weiter verhandelt, um einen Vorschlag auszuarbeiten. Und wenn die Ukraine und die USA sich auf so einen Vorschlag geeinigt haben, dann soll es ein Treffen geben zwischen Zelensky und Trump. Die Sprecherin des Weißen Hauses hat uns gerade noch mal bestätigt, es gibt noch keinen Termin für so ein Treffen. Also man gibt den Verhandlern jetzt sehr viel Zeit. Die Deadline, die mal für Donnerstag anberaumt war, ist damit vom Tisch. Aber wenn die beiden dann soweit sind und das besprochen haben, dann wird Donald Trump das wiederum an Putin weitergeben, also an die russische Seite. Wie gesagt, wir wissen nicht, wann das ist. Aber im Moment wirkt es so ein bisschen, als ob die USA da die Vermittlerrolle haben und der Briefträger sind irgendwie immer zwischen der Ukraine und den Russen, weil die eben nicht selbst miteinander sprechen.
Aber Trump wollte ja Frieden bis Thanksgiving. Wie sieht die Strategie dann aus, wenn die Ukraine und Russland Nein, danke sagen? Droht Trump dann das Interesse zu verlieren?
Also seine Sprecherin hat gerade noch mal ganz klar gesagt, die USA sehen sich in der Vermittlerrolle. Also das heißt, sie engagieren sich auf beiden Seiten und für beide Seiten gleichermaßen. Und das ist natürlich das Schockszenario für die Ukraine und auch für die Europäer. Denn sie sind natürlich auf die Unterstützung der USA angewiesen, wenn sie in diesem Konflikt, in diesem Krieg etwas ausrichten wollen. Deswegen noch mal das klare Signal, die USA ziehen sich zurück aus der Unterstützerrolle in dem Sinn und bewegen sich mehr hin zu einer Vermittlerrolle. Da gibt es aus ihrer Sicht kein Gut und kein Böse. Donald Trump betont immer wieder, er möchte diesen Krieg beenden und ihm ist dann offenbar egal, wer am Ende den Preis dafür bezahlt.
Gudrun Engel in Washington, vielen Dank für diese Information. Dankeschön. Sehen die Jungen am Ende alt aus, weil sie auf den gewaltigen Rentenkosten sitzen bleiben? Der Streit um die Rente begleitet uns auch in die neue Woche und lässt einige in der CDU gefühlt gerade ziemlich altern. Denn eine Einigung muss schnell her. Schließlich soll das neue Rentenpaket schon am 1. Januar in Kraft treten. Doch einige junge Christdemokraten drohen, das Gesetz zu blockieren wegen fehlender Generationengerechtigkeit. Der fraktionsinterne Zwist gefährdet nach Ansicht mancher mittlerweile die Koalition und die Glaubwürdigkeit des Kanzlers. Jan-Peter Bartels.
Es weihnachtet in Berlin. Der Baum am Brandenburger Tor ist seit einigen Stunden da. Für das politische Berlin heißt das, die Uhr tickt. Denn vor allem das Rentenpaket ist noch lange nicht verpackt. Es hakt auch bei der Stimmung.
Dass sich jetzt die Professoren beispielsweise heute zu Wort melden, ja, das ist deren gutes Recht.
Die Professoren, 22 Wissenschaftler, die Bundesregierung auffordern, das Rentenpaket zurückzuziehen in Gänze. Es sind nur wenige Zeilen, aber sie haben große Wucht. Auch der Chef des IFO-Instituts hat unterzeichnet.
Dieses Paket weitet die Rentenleistungen aus. Dabei wissen wir alle, es wird künftig weniger junge Menschen geben, die einzahlen, und immer mehr Rentenempfänger. Und das bedeutet, die Rente muss künftig langsamer steigen als die Löhne. Das gilt übrigens auch für die Beamtenpensionen. Und das muss die Politik akzeptieren.
Der Wind wird kälter in Berlin, die Woche wird hart für den Kanzler. Die junge Gruppe der Unionsfraktion will dem Rentengesetzentwurf weiterhin nicht zustimmen. Sie sind damit einverstanden, das Rentenniveau bis 2031 festzuschreiben, aber die Regelung für danach wollen sie ändern. Für die SPD keine Option, sie pocht auf die Absprachen.
Da sehe ich keinen Spielraum. Denn das ist eine feste Zusage und wir haben sie lange verhandelt. Und es ist im Übrigen auch etwas gewesen, was bei der Mitgliederentscheidung der SPD eine sehr, sehr wichtige Rolle gespielt hat. Das war einer der sogenannten Big Points.
Unionsfraktionschef Spahn bleibt heute vage. Man tausche sich aus, sagt er, spricht von vielen Gesprächen auf vielen Ebenen und außerdem, es gebe doch bereits gute Ergebnisse.
Dass wir eine Rentenkommission noch im Dezember einsetzen, dass sie wenige Monate arbeiten soll, bis sie Ergebnisse vorlegt, das geht ja schon über den Koalitionsvertrag, die Vereinbarungen dort hinaus. Und das zeigt eben unseren gemeinsamen Willen, auch ein zweites Rentenpaket zu machen.
Den Wissenschaftlern ist das zu wenig. Sie wollen nicht alle Hoffnung auf ein zweites Rentenpaket setzen.
Es ist nicht so wahnsinnig intelligent, erst eine Reform durchzuführen und die in die falsche Richtung steuert und danach eine Rentenkommission einzusetzen. Also mein Vorschlag wäre, erstmal die Rentenkommission einsetzen, nachdenken und dann die Rentenreform machen.
Es weihnachtet in Berlin. Der Baum am Brandenburger Tor steht inzwischen und Schwarz-Rot hat einmal mehr feierlich versichert, dass das Rentenpaket in diesem Jahr noch geschnürt wird. Es ist eben die Jahreszeit der Hoffnung.
Dann fragen wir doch noch mal nach bei Jan-Peter Bartels in Berlin. Der Tenor, also von den CDU-Spitzen, auch von Kanzler Merz, ist, das kriegen wir schon hin in der Fraktion. Aber wie denn?
Ja, das ist die Frage, die sich hier im Regierungsviertel viele stellen. Und die goldene Antwort ist vermutlich viel wert. Klar ist, ohne einen Kompromiss wird es nicht gehen, denn ohne die 18 Stimmen der jungen Gruppe geht dieser Gesetzentwurf nicht durch den Bundestag. Der Kanzler hat ja vor ein paar Tagen einen Vorschlag gemacht, den die junge Gruppe bereits abgelehnt hat. Er hatte vorgeschlagen, ihr verabschiedet den Gesetzentwurf so, wie der ist. Und wir verabschieden zudem noch einen Begleittext, einen Entschließungsantrag, in dem wir sagen, wir haben wirklich ernsthaft vor, noch weitere zusätzliche härtere Reformen zu machen. Das war der jungen Gruppe zu wenig, zu unverbindlich. Jetzt könnte man sagen, okay, man arbeitet da noch ein bisschen dran, formuliert vielleicht noch genauer, was das für Reformen sein können, kommt da der jungen Gruppe noch entgegen und man versucht es zudem, wie das Jens Spahn meinem Eindruck nach macht, mit, ich sag mal, Druck und guten Worten. Also wir haben ja Jens Spahn eben in dem Beitrag gehört, da sagte er ja, wir haben schon ganz viele Ergebnisse, die Rentenkommission kommt schneller, legt schnelle Ergebnisse vor, eine richtige zweite Reform kommt schneller. Also wenn er solche Dinge sagt, dann sagt er ja auch, das ist alles das Werk der jungen Gruppe, die haben schon viel erreicht, jetzt ist es mal gut. Mhm. Ob das wirklich so kommt, ich habe da meine Zweifel.
Mhm. Jan-Peter, am 1. Januar soll das neue Rentenpaket in Kraft treten, nur noch gut einen Monat. Wie könnte jetzt der Zeitplan aussehen?
Nun, wie Jens Spahn das formuliert hat, es soll in den nächsten Tagen, es könnte sozusagen entscheidende Gespräche geben, denn Donnerstag ist Koalitionsausschuss, das wäre so eine Art Wegmarke und wenn man denn einen Kompromiss findet, dann ist Anfang Dezember die nächste Sitzungswoche des Bundestags, da würde man verabschieden. Mit viel guten Willen könnte dann der Bundesrat am 19. Dezember sein Ja sagen und dann wäre die Sache durch.
Jan-Peter Bartels, vielen Dank nach Berlin.
Gerne.
Der Führerschein. Weder als Papierlappen noch als Plastikkarte, sondern digital auf dem Handy. Das plant die Bundesregierung fürs kommende Jahr. Und könnte es so einfacher machen, ein Auto zu mieten. Nur ein Beispiel, wenn es um die deutsche Digitalstrategie geht. Wie hier der Stand ist, darüber hat heute auch die Digitalministerkonferenz in Berlin beraten. Eine Umfrage des Branchenverbands Bitkom zeigt, immerhin gut 60% aller Verwaltungsangelegenheiten lassen sich inzwischen online erledigen. Mittendrin im digitalen Wandel Ahaus, eine mittelgroße Stadt im Münsterland. Dort kann man mit einer einzigen App so ziemlich alles im Alltag machen, wie Caroline Wissing zeigt.
Marc Sander öffnet die Tür zu diesem kleinen Supermarkt. Das geht nur mit der Ahaus-App. Drinnen scannt er mit der App die Produkte und bezahlt. Personal braucht es hier nicht, alles geht digital. Nebenan holt er mit QR-Code und der App Pakete ab. Der Zugang zu seinem Büro im Coworking-Space, die Stadt-App, ist sein ständiger Begleiter.
Das ist genau der Lifestyle, den ich irgendwie haben will, dass ich alles sehr, sehr zentral, sehr digital habe.
Die 40.000 Einwohnerstadt Ahaus nennt sich selbst Digitalstadt. An fast jeder Ecke QR-Codes. Im Café bestellen, ein E-Bike ausleihen. Das alles funktioniert über die Ahaus-App.
Ich habe nicht auf meinem Smartphone eine App für Essen bestellen, eine App für einen Kiosk und wieder eine andere für das Büro, sondern ich mache wirklich alles zentral und die Dinge sind vernetzt. Also ich habe eine Buchungsübersicht, alle meine Zahlungen sind in einer App drin und das halt lokal, also auf die Stadt bezogen.
Der 31-Jährige und seine Frau Müseyen Sander sind gerade Eltern geworden. Statt wie viele andere sind sie nicht ins Einfamilienhaus gezogen. Sie wohnen mitten in der Fußgängerzone.
Das Leben letztendlich spielt sich hier ab und das ist für uns halt irgendwie eine coole Vorstellung, mitten im Leben zu wohnen.
Das öffentliche Leben hier hat sich in den vergangenen Jahren verändert, durch die Digitalisierung. Thomas Spieker ist Digitalbeauftragter der Stadt. Sein Team bringt Angebote der Verwaltung in die Ahaus-App. Das Fundbüro zum Beispiel oder einen Mängelmelder.
Weitere Anwendung ist hier das Baustellenmanagement. Da findet man eine gute Übersicht, wo jetzt gerade eine Baustelle ist und vor allen Dingen auch welche Einschränkungen es gibt.
Die Stadt hat investiert, zum Beispiel in solche Sensoren auf Parkplätzen. Die App zeigt dann an, wo noch etwas frei ist und navigiert bei Bedarf direkt dorthin. Für diese digitalen Anwendungen arbeitet Ahaus mit einem lokalen Softwareunternehmen zusammen. Das stellt die Technik hinter der App, dem Bezahlsystem und vielem mehr bereit.
Das ist eine große Win-Win-Situation, weil das Unternehmen auf der einen Seite sich und seine Produkte zeigen können, wir aber auch als Stadt davon profitieren, weil es eben die Stadt lebenswerter und attraktiver macht.
Tatsächlich wächst Ahaus. Junge Menschen und Familien zieht das an. Andere aber kommen bei der Digitalisierung nicht mehr mit. Immer montags ist offene Sprechstunde im Digitalcafé. Der 83-jährige Franz-Dieter Brune ist etwas überfordert mit der Ahaus-App. Der ehrenamtliche Franz Betting zeigt ihm, wie das funktioniert, den QR-Code scannen und bezahlen.
Du kannst dann ganz einfach dann die Sache auf den Tisch halten, da ist dieser, genau, das kleine blaue Ding.
Überzeugt ist er aber nicht.
Da ich noch ein bisschen vom alten Schlag bin und noch mit Bargeld bezahle, mache ich das wahrscheinlich nicht.
Muss er auch nicht. In der Kneipe am Marktplatz geht es aber nicht mehr anders. Hier nimmt keiner die Bestellung auf. Das läuft digital, auch das Bezahlen. Es braucht daher nur einen Kellner, der die Getränke bringt. Gökhan Yamatsch hört deshalb auch Kritik.
Ja, 30% nimmt es nicht so gut an, aber wir sind in der Zukunft und das wollen viele nicht akzeptieren.
Marc Sander hingegen sieht die großen Vorteile. Etwa, dass das digitale Bestellsystem hier Personal spart. Nur so könne in Zeiten von Arbeitskräftemangel die Kneipe noch betrieben werden. Ahaus schaffe es, auf dem Land großstädtisch zu wirken, sagt Ingrid Kramer.
Dass wir noch so viele Läden haben und auch so viele Kneipen, dass wir da reingehen können. Und wenn wir das nicht hätten, also ich glaube, dass Ahaus dann so aussehen würde wie viele andere Orte um uns herum, wo die Leute nicht begeistert sind.
Die kämen deswegen gern zu Besuch nach Ahaus, in die Digitalstadt im Westmünsterland.
Ein Lagerverkauf, das klingt ja erstmal unverfänglich, irgendwie nach Schnäppchen oder Sonderangeboten. Genau das, dieses harmlose Image, nutzen offenbar Rechtsextreme, um mit sogenannten Lagerverkäufen junge Menschen anzulocken. Gegen eine andere beliebte Rekrutierungsmasche geht der Staat ja inzwischen vielerorts vor, gegen Rechtsrockkonzerte wie dieses hier vor Jahren im thüringischen Thema. Heißt, dass dort offiziell verbotene Parolen verstummen. Aber heißt das auch, dass einschlägig bekannte Neonazi-Fanartikel dann nicht mehr verkauft werden? Sven Knobloch und Johanna Hemken-Tokrax darüber, welche Wege sich Rechtsradikale suchen, um ihre Ware an den Mann oder an die Frau zu bringen.
Das Bullseye in Eisenach, eine bekannte rechtsextreme Szene-Kneipe. Vor gut einer Woche findet hier eine besondere Aktion statt. Rechtsextreme Verlage, Musik- und Kleidungslabels haben online für einen Lagerverkauf geworben. Was dort genau verkauft wird, kriegen wir nicht zu sehen. Szenebeobachter kennen das Angebot von ähnlichen Verkaufsveranstaltungen.
Wir finden da die ganze Bandbreite dessen, was die Neonazi-Szene zu bieten hat. Also vom Pullover mit NS-Symbolik über die Platten, also die eigene Musik, die eigenen Tonträger, die dort produziert werden, bis hin zu Büchern, Zeitschriften, also quasi von der Szene für die Szene, alles, was dort produziert wird, und das ist eine ganze Menge.
Sogenannte Lagerverkäufe wie den in Eisenach gab es in den vergangenen Monaten regelmäßig im gesamten Bundesgebiet. Etwa hier im April dieses Jahres in Anklam. Oder hier im Juni in Chemnitz. Und hier im August in Dortmund. Auffällig, Überall kommen viele junge Menschen zum Einkaufen. Eine neue Strategie der extremen Rechten, beobachten Verfassungsschützer.
Das ist der Versuch, sich auch neue Veranstaltungsformate für die Szene zu generieren. Es geht darum, nicht nur online, sondern auch analog etwas anzubieten. Wir wissen, dass diese Shops auch Treffpunkte, Informationsbörsen sind.
Zuletzt waren für die Szene wichtige Veranstaltungen weggefallen, auf denen Netzwerke gepflegt und Geld verdient werden konnte. Etwa die lukrativen Rechtsrock-Festivals, wie hier im Juni 2018 im thüringischen Thema. Die Behörden hatten den Druck auf die Veranstalter mit Auflagen massiv erhöht, bis sie aufgaben. Einen ähnlichen Weg will man nun auch bei Lagerverkäufen versuchen, sagt der Thüringer Innenminister.
Wir haben auch in Thüringen eine Einheit gegründet, die sich das anschaut, eine Taskforce Versammlungslagen, weil es handelt sich aus meiner Sicht fast schon um eine Versammlung. Da gibt es das Versammlungsrecht und wir werden natürlich schauen, was wir tun können, um dagegen vorzugehen. Weil wir müssen verhindern, dass sich die Rechte, die rechtsextreme Szene über solche Veranstaltungen vernetzt und finanziert.
Der Veranstalter in Eisenach ist Erik K., ein Neonazi-Kampfsportler und verurteilter Gewalttäter. Wir fragen ihn schriftlich nach dem Zweck und dem Geschäftsmodell des Lagerverkaufs. Die Fragen lässt er zum Großteil unbeantwortet. Einzig auf die Frage, wie die Einnahmen steuerlich behandelt werden, antwortet er, ob die Einnahmen versteuert wurden, natürlich, wie bei jedem ganz normalen Unternehmen auch. Solche Lagerverkäufe, so der Thüringer Verfassungsschutz, sollten sich Sicherheits- und Steuerbehörden in Zukunft genauer anschauen.
Und weitere Meldungen dieses Montags jetzt mit dir, Romy.
Ja, und da schauen wir auf die Bildung, denn Deutschland gibt im europäischen Vergleich wenig Geld für Schulen und Hochschulen aus. Das hatte eine Untersuchung des Instituts der deutschen Wirtschaft ergeben. Danach fließen gut 9% der gesamten Staatsausgaben in das Bildungswesen. In den nordischen Ländern sind es im Mittel mehr als 12%. Über dem EU-Durchschnitt liegt Deutschland hingegen bei den Ausgaben für Soziales und Gesundheit. In den USA hat ein Bundesgericht die Anklage gegen den früheren FBI-Chef Comey abgewiesen. Zur Begründung hieß es, die damit beauftragte Staatsanwältin Halligan hätte nicht vom Justizministerium eingesetzt werden dürfen. Das war auf Druck des US-Präsidenten geschehen. Comey ist ein prominenter Gegner von Trump. Daher gilt die heutige Entscheidung auch als Niederlage für den Präsidenten. Seine Sprecherin erklärte, das Justizministerium werde in Berufung gehen. Der Schauspieler Udo Kier war einer der wenigen Deutschen, der jahrzehntelang in Hollywood-Filmen und anderen internationalen Produktionen zu sehen war. Er trat auch in deutschen Produktionen auf, etwa von Rainer Werner Fassbinder. Jetzt ist Kier im Alter von 81 Jahren in seiner Wahlheimat Kalifornien gestorben.
Sein durchdringender Blick war sein Markenzeichen. Er sorgte dafür, dass Udo Kier oft die Rolle des Bösewichts bekam. So schaffte es der Deutsche nach Hollywood.
Wenn du Bergsteiger bist, willst du auch auf den höchsten Berg. Und Hollywood ist der höchste Berg.
Über 200 Filme hatte er gemacht. 100 schlechte, 50 waren okay und 50 richtig gut, sagte er selbst. Meistens waren es Nebenrollen, die er nutzte, um auf sich aufmerksam zu machen.
Lassen Sie alles raus.
Immer wieder bekam er auch die Rolle als Adolf Hitler, wie hier unter der Regie von Christoph Schlingensief.
Wem?
Für die Rolle in Andy Warhols Film Dracula setzte er sich eine Woche lang auf Nulldiät, um die Figur überzeugend spielen zu können.
Ich habe Spaß daran, Figuren zu spielen, die nicht existierten. Dadurch ist habe ich mehr Freiheit in der Erfindung der Person.
Udo Kier ist aktuell noch im Kino zu sehen. Vor gut zwei Wochen ist The Secret Agent angelaufen, ein Politthriller über die brasilianische Militärdiktatur. Hier spielte einen deutschen Juden seine letzte Rolle.
Und ebenfalls im Alter von 81 Jahren gestorben ist der Reggae-Musiker Jimmy Cliff. Die Musikrichtung stammt aus seiner Heimat Jamaika. Er machte sie seit den 60er Jahren weltweit populär. Zu seinen bekanntesten Titeln gehört... Cliff gilt auch als Entdecker und Förderer des wohl berühmtesten Reggae-Musikers Bob Marley.
Schaut oder hört man sich gerade auf den vorderen Plätzen der deutschen Charts um, ist recht schnell festzustellen, deutsche Ohren sehnen sich auch nach Leichtigkeit, ein bisschen tanzen und vor allem Ablenkung von allem Weltgeschehen. Mariah Careys Weihnachtsschmonzette All I Want for Christmas ist zum Beispiel seit dieser Woche wieder dabei. Insofern ist das, was Sängerin Mine von heute an mit großem Orchester auf die Bühne bringt, gegen jeden Trend. Deutsche Texte mit politischem Anspruch, aber eben auch erfolgreich. Wie das zusammengeht, Alf Meyer hat Mine zum Tourauftakt in München getroffen.
Sie gilt als eine der besten Künstlerinnen, die der deutsche Pop derzeit zu bieten hat. Mine ist mit großem Orchester auf Tour, verbindet elektronischen Indie-Pop mit Streichern und Chor. Ist das überhaupt noch Popmusik?
Wenn man das jetzt auf diese Pop ist gleich quietschig, ist gleich Britney Spears, Taylor Swift sieht, dann ist das vielleicht kein klassischer Pop mehr, nein.
Eigentlich passt Mine in keine Schublade. Soundcheck mit Orchester am Nachmittag in der Münchner Tonhalle. Ursprünglich wollte Jasmin Stocker, so Mines bürgerlicher Name, die Musik nur nebenher als Hobby betreiben, eine Musikschule eröffnen und als Pädagogin arbeiten. Sie war schon 27, als 2014 ihre erste Platte veröffentlicht wurde. Lange Zeit hatte Mine nur Absagen kassiert, auch weil sie zu keinen Kompromissen bereit war.
Ich habe ja schon ganz oft bei Labels vorgesprochen sozusagen und so. Und das war schon immer ein sehr großer Kritikpunkt, dass ich halt auch ganz viele Songs habe, die einfach keinen Refrain haben. Einfach nur eine Versform sind oder wo der Refrain erst nach 3 Minuten kommt. Eigentlich muss nach 3 Minuten der Song schon vorbei sein.
Kein Mainstream und vielleicht gerade deswegen so erfolgreich. Das Münchner Konzert ist ausverkauft.
Es ist einfach total authentisch und ich finde, dass sie einfach, ja, einfach Kunst macht. Und einfach ganz eigen, noch nie dagewesene Sachen.
Ich finde es sehr schön, dass die Texte sehr kaltschnäuzig sind, aber die Musik sehr emotional. Und das in einem sehr schönen Mischverhältnis, das dann schnell knallt.
Ich liebe die einfach als Person und ich liebe die Musik. Ich kann jeden einzelnen Song und ich freue mich schon voll.
Zahlreiche Preise, 5 Alben und mehrere Platzierungen in den deutschen Charts. Mine ist längst kein Geheimtipp mehr. Ihre Songs schreibt, arrangiert und produziert sie schon immer selbst.
Ich lieb's. Das ist wirklich ein sehr großes Geschenk, das machen zu dürfen.
Na, dann machen wir uns jetzt noch ein bisschen wetterhart, Pila. Was haben wir zu erwarten?
Wir haben es immer noch mit etwas kühleren Luftmassen zu tun und auch wieder mit Regen. Wir schauen uns mal den Strömungsfilm der nächsten Tage an. Und da sehen wir, dass unter Tiefdruckeinfluss noch weiterhin kühlere Luft aus dem Norden zu uns kommt. Aber so allmählich zum Wochenende macht sich dann auch wieder wärmere Luft aus Spanien zu uns auf den Weg. In Kombination mit einem Tief, das uns erstmal noch nicht so viel betrifft. Aber es kommt eben aus Südwesten diese mildere Luft. Und dann wird es auch wieder etwas wärmer als im langjährigen Durchschnitt. Wir schauen mal auf den Trend für Düsseldorf, um das Ganze ein bisschen einzuordnen. Aktuell und auch in den nächsten Tagen liegen wir noch knapp unterhalb vom Durchschnitt mit rund 6 Grad. Zum Wochenende steigen wir dann aber doch wieder über diese Kurve an. Und dann können sie auch durchaus am Wochenende und auch nächste Woche wieder zweistellige Höchstwerte geben. Das ist dann wieder etwas wärmer, als es sonst normalerweise wäre. Heute Nacht sind noch viele Wolken unterwegs. Nach Nordosten hin kann es überfrierende Nässe geben. Da kann es glatt werden, ebenso im Südosten durch länger an haltende Schneefälle, Glättegefahr, ansonsten viele dichte Wolken und von Westen und Südwesten weitere Regenfälle, die sich auch morgen dann übers Land ausbreiten. Zwischendurch auch mal trockene Phasen. Am ehesten zeigt sich die Sonne mal in den nördlichen Landesteilen. Die Temperaturen gehen heute Nacht zurück auf meist positive Werte in der Westhälfte. Da haben wir meistens 5 bis 0 Grad. Ansonsten ganz im Osten kann es dann auch noch mal leichten Frost geben, meistens so -1 bis -2 Grad. Morgen tagsüber dann weiterhin in der Osthälfte etwas kühler mit 1 bis 4 Grad, im Westen durchaus 6, 7 Grad plus entlang des Rheins. Ja, Ja, und in den nächsten Tagen am Mittwoch, da hört dann der Schneefall vor allem im Süden dann allmählich auch auf. Und die Wolken sind aber immer noch rechtig. Das heißt, die Sonne hat es immer noch schwer. Ansonsten aber schon eine meist trockene Mischung aus vielen Wolken, wenig Sonnenschein. Am Donnerstag setzt sich aus Westen dann eher ein Hochdruckgebiet bei uns durch. Und dann kann sich die Sonne immer besser durchsetzen. Ja, am Anfang hat sie noch mit ein paar Nebelfeldern zu kämpfen. Aber im Tagesverlauf kommt sie dann doch immer besser durch. Und die Temperaturen steigen dann im Südwesten auch wieder bis auf 8 Grad an. Und dann am Wochenende wird es dann insgesamt auch noch mal ein Stückchen milder.
Na, dann ist ja der Winter schon wieder geschafft, ne? Nicht ganz. Genau. Danke, Pilar. Danke, Pilar Bosmann. So, das war's von uns. Morgen sind wir natürlich wieder da, wieder 22:15. Hier im Ersten, so geht's jetzt aber erstmal weiter mit der sehenswerten Dokumentation Riefenstahl, unter anderem von Sandra Maischberger.
Ja, und dabei geht es um die Filmemacherin Leni Riefenstahl, die NS-Propagandafilme gedreht, ihre ideologische Nähe zum Nationalsozialismus aber immer geleugnet hat.
Wir sagen bis morgen und tschüss.
Tschüss.